Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart und unser Thema ist heute das, was die Grundlage unserer Kultur überhaupt bildet, nämlich die Schrift. Und zwar eine, die lange Zeit nicht entzifferbar war, die ägyptischen Hieroglyphen. Warum die Dechiffrierung dieser vermeintlichen Bilder durch Jean-François Champollion ein Schlüsselmoment unserer Geistesgeschichte war, erzählt uns der Literaturwissenschaftler Markus Messling. Außerdem geht es um einen Ort, an dem sich für Michael Krüger seine Berliner Nachkriegskindheit verdichtet, das Strandbad Wannsee. Eine ganz andere Ausprägung von Berliner Stadterforschung liefert der Schriftsteller Sascha Reh, der 1974 geboren wurde. In seinem Roman Raserei verzwirbelt er die finstere Unterwelt und die Machenschaften eines Clans mit dem Schicksal eines windschnittigen Anwalts und Familienvaters. Ob Raserei so rasant ist, wie der Titel verspricht, weiß Julia Schröder.
Zwei Männer, die dasselbe wollen. Erfolg und Anerkennung im Beruf, Sicherheit für ihre Familie und manchmal ein bisschen mehr Ruhe. Dabei könnten die beiden Protagonisten von Sascha Rehs neuem Buch unterschiedlicher nicht sein. Der Berliner Mitdreißiger Jonas Nimroth gondelt mit seiner Frau, einer beliebten Reisebloggerin und den 5-jährigen Zwillingssöhnen durch die weite Welt, instagrammend und youtubend, wie es die digitale Bohème so macht. Radomir Milic hingegen, Anfang 50, hat im Bosnienkrieg gekämpft, bevor er sich als Anwalt darauf spezialisiert hat, für arabische Clanchefs in der Hauptstadt raffinierte Finanztricksereien zu ersinnen. Schlimm wird es, als die Welten der beiden aufeinanderprallen. Schlimm und spannend. Der Romantitel Raserei ist absichtsvoll mehrdeutig. Als Milic die Kontrolle über seinen PS-starken SUV verliert, verliert Jonas Frau und Kind. Der Todesfahrer bleibt unbehelligt von Strafverfolgung. Auch Jonas' Versuch, eine Kampagne auf Facebook zu lancieren, wird jäh gestoppt. Stattdessen wird er eingeschüchtert, seine Indizien für die Schuld des Mannes, ja für eine regelrechte Verschwörung, werden ignoriert. Seine Trauer schlägt um in Depression und ohnmächtigen Zorn. Jonas Nimroth, dem Gewalt immer fremd war, entwickelt rasende Rachefantasien.
Man hält die Waffe in eine bestimmte Richtung und zieht mit dem Zeigefinger am Abzug, bis eine Kugel herausfliegt. Das hört sich wirklich simpel an, vor allem, wenn man es mit der Überwindung vergleicht, die es kosten müsste, jemandem mit einem Pflasterstein den Schädel einzuschlagen oder mit einem scharfen Messer den Hals aufzuschneiden.
Beim erfolglosen Versuch, Radomir Milic beizukommen, vernachlässigt Jonas seinen kleinen Sohn, stößt Schwiegereltern und Freunde vor den Kopf, verliert schließlich alles, was von seinem Leben übrig geblieben ist. Aber auch sein Widersacher, und das ist der verstörende Reiz dieses Plots, verliert alles. Denn so erfolgreich sich Milic aus der Schuld an dem Unfall herauszuwinden scheint, so fatal sind auf längere Sicht die Folgen für seine Geschäfte mit sehr gefährlichen Männern. Zudem findet Milics Tochter bzw. die junge Frau, die er an Kindesstatt aufgezogen hat, die wahre Identität des vorgeblichen Bosnienkämpfers heraus. Die angehende Anwältin wird ihn vor Gericht bringen für das, was er tatsächlich im jugoslawischen Bürgerkrieg getan hat. Dinge, die er selbst nicht recht erklären und nur umschreiben kann.
Die Ereignisse entstanden nicht durch ihn, sondern er entstand durch sie. Man nimmt Menschen in Gewahrsam, meistens Unbekannte, aber auch Bekannte. Weil irgendwer es tun muss. Weil man da ist, um zu helfen. Man behandelt sie nicht wie Freunde. Man schützt sich vor ihren Lügen und ihrer Heimtücke. Dann, plötzlich, sind viele von ihnen tot.
Diese Geschichte von ungewollten Verstrickungen und Geheimnissen, der Karambolage von Lebensmodellen und Lebenslügen, nicht zuletzt von prekärer Männlichkeit in unterschiedlichen Spielarten, erzählt Sascha Reh konsequent aus der Innensicht der beiden Protagonisten, deren Perspektiven sich kapitelweise abwechseln. Reh entwickelt milieusichere Szenen, gut sitzende, authentisch wirkende Dialoge und innere Monologe, versiert aufgebaute Spannungsbögen. Während die Handlung fortschreitet, kommt immer mehr über Radomir Milic sein Vorleben und seine Gegenwart ans Licht. Aus jeder neuen Wendung ergeben sich neue Fragen und viele werden nicht beantwortet. Wer ist der Mann, der Milic ausschließlich von Wegwerfhandys anruft? Was führte zu dem tödlichen Unfall? Alkohol, ein Herzinfarkt oder manipulierte Bremsen? Auf wessen Seite steht dieser Clan-Anwalt wirklich? Doppelte Böden tun sich aber auch bei Jonas Nimroth auf. War sein Ehe- und Familienleben tatsächlich so glücklich, wie es ihm im Nachhinein scheint? wie er es vor der Katastrophe den Followern auf Social Media vorgeführt hat?
Die ständige Akquise, Selbstvermarktung, die Mühsal, sich unablässig reproduzierende Aufgaben wie Bildbearbeitung, Webdesign, Planung der nächsten Reise, Buchhaltung und die Gitarrenstunden, die er zusätzlich gibt, damit das Geld auch ganz sicher für die Miete reicht, gar nicht zu reden von der Erziehung zweier hochenergetischer Vorschulkinder in ihrer indiskutabel kleinen Wohnung. Der rasende Stillstand, in dem sie leben, zermürbt ihn, nimmt ihm in Momenten wie diesen alle Kraft.
Rasender Stillstand, das ist es, was die Leben der beiden Männer bestimmt. Und nicht nur ihre. Aus der gesellschaftskritischen Diagnose und einem komplexen Kriminalplot macht Sascha Rehn mit den Mitteln des Realismus einen handwerklich gelungenen, fesselnden Unterhaltungsroman.
Meint Julia Schröder zu Sascha Rehns Roman Raserei, erschien bei Schöffling, 240 Seiten für 22 Euro. Vom rasanten Berlin der Gegenwart katapultieren wir uns jetzt zurück in das Nachkriegs-Berlin der 1950er Jahre, an das sich der ehemalige Hansa-Verleger und Schriftsteller Michael Krüger, der 1943 geboren wurde, noch gut erinnert. Sein schmaler Band »Das Strandbad« ist eine Hommage an den warmen märkischen Sand, große Bildungserfahrungen und die typischen Wortwechsel der Berliner Badegäste mit Schnauze. Carsten Huck ist eingetaucht in diese besondere Berliner Kindheit.
Berlin in den 1950er Jahren ist eine noch vom Kriegssturm verwüstete Insel. Der Sand der Stadt und der Mark um sie herum sei grau gewesen, schreibt Michael Krüger in seinen Erinnerungen. Das Strandbad am Wannsee hingegen eine Verheißung. Zwar habe er lesend am matschigen Ufer des Schlachtensees die Amerikaner entdeckt, Faulkner, Hemingway, Tennessee Williams, aber
der Wannsee war den großen Stunden vorbehalten.
Dort glänzte alles, auch jenseits literarischer Entdeckungen. Der Sand schien golden, und das Leben verlockend.
Timbuktu war in roten Sandstürmen untergegangen, Peking wurde von den Sandstürmen aus der chinesischen Steppe bedroht, nur im Strandbad Wannsee war der Sand in erträglichem Maße verfügbar. Dieser helle Sand war eines der großen Rätsel der an Rätseln arm gewordenen Stadt, die unter prekären politischen und wirtschaftlichen Bedingungen mehr schlecht als recht dahin vegetierte.
Das Strandbad am Wannsee war für den Autor Verheißung und Sehnsuchtsort. Denkt man an Bilder des Fotografen Will McBride aus dieser Zeit, weiß man, dass dort ein Hotspot der Berliner Jugend war, an dem Eis geschleckt, geflirtet und unter preußisch-blauem Himmel alles Zwanghafte abgelegt wurde, mit dem der Alltag dieser Zeit die Menschen ansonsten befrachtete. Das Strandbad, ein utopischer Ort. Dort war ein anderes Leben vorstellbar. Man probierte sich aus, war frech, großkotzig oder schnippisch, taxierte einander und versuchte sich in der Kunst der Selbstdarstellung.
Ich verfolgte zu jener Zeit das Projekt, mich als Fatalist und Existenzialist auszubilden. Ich hielt mich immer im Hintergrund, wenn die Reizschwellen getestet wurden, und gab nur gelegentlich einen ironischen Kommentar von mir, etwa in dem Sinne: Zungenküsse sind stark überschätzt.
Die Verlockungen, das beschreibt Michael Krüger verschmitzt und wehmütig, altersmilde und dennoch die Aufregung seines jugendlichen Ichs vermittelnd, ohne chronologische Exaktheit. In kleinen Szenen, locker wie im Gespräch, aneinander anschließend. Und dann fällt ihm noch etwas ein und noch etwas, beispielsweise die Frau mit dem langen schwarzen Haar, die auf der Ostseite der Glienicker Brücke ihr Pferd ausritt. Krüger schafft es, in wenigen Sätzen eindrückliche Bilder entstehen zu lassen. Alma hieß sie, war die Ehefrau des Schriftstellers Bodo Uhse und aus dem mexikanischen Exil ihrem zweiten Mann in die DDR gefolgt. Mutter eines Kleist-Übersetzers, den Krüger als Erwachsener kennenlernen sollte und der wiederum Sohn des ersten Ehemannes von Alma war, James Agee, welcher das Drehbuch für John Hustons Film African Queen geschrieben hatte und später in einem Taxi gestorben war, wie übrigens auch der amerikanische Dichter Robert Lowell und. Das Wichtige und Unwichtige ist in diesem kleinen Erinnerungsbuch nicht geschieden, denn Krüger erzählt nicht teleologisch, sondern veräußert großzügig Schätze seiner Erfahrungen, Erlebnisse und seines Wissens. Auch Skurriles zum Beispiel, wenn er von der Pilzsuche mit seiner Mutter berichtet. dass auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof besonders viele Täublinge um das Grab des ehemaligen Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter wuchsen. Es macht dem Autor spürbar Freude, Verbindungen herzustellen, überraschende Bezüge zwischen Menschen, Dingen und dem eigenen Leben. Da schaut einer auf die anderen und erzählt von sich. So vereint das Strandbad mit leichtem Strich Elemente von Stadtgeschichte, Zeitgeschichte, Coming-of-Age-Geschichte in skizzenhaften Episoden. Dabei entsteht auch das Porträt des Vaters, des Vizepräsidenten der Berliner Post. Die Vater-Sohn-Beziehung bleibt im Schatten, der Vater selbst erkennbar. Das erste der abgedruckten Fotos zeigt ihn als Sportsmann, der den Sohn bei Paddeltouren im Doppelklepper immer in Geografie und Geschichte abfragte. Mit dem Theologen Helmut Gulwitzer unterhielt er sich auf Latein, wenn er ihn zufällig beim Spaziergang traf. Und er war ein Fontane-Verehrer.
Meine Eltern lasen gerne. Mein Vater bevorzugte historische Studien. Meine Mutter den historischen Roman, auch Josef und seine Brüder von Thomas Mann oder Gustav Freitags Soll und Haben. Sie liebte das Schwartige, die Eselsohrbücher, mit denen man sich einen Monat lang beschäftigen konnte.
Der Autor selbst entdeckte früh die Literatur. Er beschreibt eine Zeit der Neugier, der Entdeckerlust. Und er hatte Glück. Literaturkenner und Verführer wohnten in der Nachbarschaft. Hans-Joachim Schöps, der ihm das Werk Kafkas nahebrachte, Erhard Klepper, die Welt der französischen Klassiker, und der Übersetzer und Herausgeber Gerd Henninger in den Gambastuben einer legendären Kneipe in Nikolassee, die Moderne.
Er gab in dem sehr feinen Verlag Karl H. Hensel die Zeitschrift Das Lot heraus, in der ich zum ersten Mal Texte von Blanchot, Bachelard, Artaud, dem dunklen Klossowski oder Bataille las.
Michael Krüger konstruiert jedoch nicht nachträglich sein Leben als ein stringent auf Literatur ausgerichtetes. Ohnehin, das betont er, wäre er lieber Landwirt oder Förster geworden. In Berlin, fügt er aber sogleich hinzu, wurde man nicht Bauer. Und beim Gedanken an eine Existenz als Förster
gefiel mir die Vorstellung nicht, die ärmlichen Kiefern im Grunewald zu bewachen. Und wenn die Alliierten ihre Manöver abhielten und den Wald verwüsteten, war man als deutscher Förster sowieso machtlos.
So wurde Michael Krüger schließlich doch Schriftsteller. Und deswegen gibt es auch diese glänzenden Reminiszenzen an eine zurückliegende Zeit, in der sich beides berührte. Die dunkle Last der Vergangenheit und der Aufbruch zu neuen, helleren Ufern.
Sagt Carsten Huck über Michael Krügers Erinnerungskollage Das Strandbad, Edition 5 plus 100 für Seiten für 16,80 Euro. Den Band gibt es ausschließlich in den 5 plus Buchhandlungen, die Auflage ist limitiert. Von Berlin geht es jetzt nach Paris. Dort wird in diesen Tagen am Collège de France eine Entdeckung groß gefeiert. Vor 200 Jahren nämlich entzifferte Jean-François Champollion die ägyptischen Hieroglyphen. Markus Messling, Professor für romanische und allgemeine Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Saarbrücken, hat nicht nur ein Buch über Champollion vorgelegt, sondern gerade auch einen Essay über Champollion für die Zeitschrift Merkur geschrieben. Markus Messling war bei mir im Studio und ich wollte zuerst von ihm wissen, was genau Champollion denn damals verstanden hatte.
Champollion ist eigentlich zum ersten Mal wirklich die revolutionäre Einsicht gelungen, dass die Hieroglyphen keine Bilderschrift sind. Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, der Falke heißt nicht Falke und das Krokodil nicht Krokodil, sondern er hat verstanden, dass es eine sogenannte phonetische Schrift ist. Also eine Schrift, die eigentlich ähnlich funktioniert wie das Alphabet, indem man von den Bildern Buchstaben ableitet. Also für den Falken das F, ja, um es mal ganz einfach zu sagen, und vom Krokodil das K. Und das ist ihm als Ersten wirklich systematisch gelungen. Und in dem berühmten Brief, diese Lettre à Monsieur Dacier, da entziffert er eigentlich erstmal nur Pharaonennamen. Und das hatten schon einige vor ihm gemacht, aber er schreibt eben auch, dass dieses Prinzip, wie die funktionieren, dass das zu verallgemeinern sei. Und das war wirklich die Revolution.
Können Sie uns ein bisschen erklären, was so bahnbrechend daran war? War es auch eine Erkenntnismethode allgemeinerer Natur, die ihm gelang durch diese Entzifferung der Hieroglyphen?
Ja, also das eine ist, dass es natürlich in Europa ja einen jahrhundertelangen Hieroglyphendiskurs gegeben hat. Also man hat immer versucht, die zu lesen. Und es gibt vor allen Dingen seit dem Barock also wüste Theorien darüber, wie man das tun muss. Da gibt es also von Athanasius Kircher und anderen ganz irre Texte. Und Jean Bouillon liest diese Schrift jetzt zum ersten Mal einfach als Schrift. Und da kommen natürlich ganz andere Sachen raus, nämlich historische Daten, Herrschaftschroniken. Man versteht praktisch das alte Ägypten überhaupt zum ersten Mal.
Und war das dann wegweisend für eine Erkenntnis dieser fremden Kultur?
Das war absolut wegweisend, ja. Und das andere Revolutionäre daran ist natürlich, dass ja eigentlich die älteste Geschichte der Menschheit, die für Europa so wichtig war, immer die Schöpfungsgeschichte war. Und jetzt kann man plötzlich dieses uralte Ägypten als einfache Geschichte, also als Land, als Gesellschaft, als Herrschaftsform, als Religion lesen. Und das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Menschheitsgeschichte. Und das war sicher die zweite ganz große damit verbundene Revolution. Ägypten wird lesbar und deswegen war die Restauration natürlich total dagegen. Der Vatikan hat ihn bekämpft, die Restaurateure haben ihn bekämpft in Frankreich, die Monarchie, weil sie natürlich an dieser alten biblischen Geschichte eigentlich möglichst festhalten wollten.
Also er hat auch dafür gesorgt, dass so ein Pluralismus der Weltsichten und auch eine andere Methode der Weltaneignung sich durchsetzen konnte. Bestand darin dann auch ein revolutionäres Element?
Ja, also Champollion, würde ich sagen, ist schon Kind eigentlich einer großen Entwicklung in Frankreich mit den sogenannten Ideologen, also den Ideologen. Das heißt hier aber nicht, dass es Leute waren, die irgendwelche komischen Theorien hatten, sondern die hatten Theorien über Ideen, deswegen heißen sie so. Darüber, wie der Mensch sich eigentlich Ideen macht in der Sprache. Und mit ihm kann man fast sagen, kommt diese ganze Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert, insbesondere nach der Französischen Revolution wirklich floriert, die kommt mit ihm eigentlich auf den Höhepunkt. Also man kann sagen, es ist eigentlich die Vollendung auch fast und der Übergang in eine andere Form von Philologie.
Nun würde man heute so eine Aktion, also auch nach Ägypten zu fahren und dort nach Hinterlassenschaften zu suchen, auch einiges mitzunehmen, ja kritisch beurteilen. Es gibt die ganze Diskussion im postkolonialen Zusammenhang. Wie kann man da mit Champollion als Figur umgehen?
Also für mich ist genau in dem Kontext Champollion eigentlich eine ganz interessante Figur, weil er einerseits tatsächlich genau wirklich Kind dieses revolutionären Universalismus und auch Imperialismus ist. Das heißt, eine Haltung, die versucht hat, sich die Welt über diese Zeichensysteme, über die Schriften, über die alten Kulturen und so weiter nicht nur anzueignen im intellektuellen Sinn, sondern ja auch wirklich im materiellen Sinn. Also Champollion war ab 1826 der Leiter der ägyptischen Abteilung des Louvre und hat da Ankäufe gemacht, auch für andere Museen. Hat. Also die ganze Entstehung der Ägyptologie, der ganze Kulturraub aus Ägypten nach Europa, der ist auch von Champollion mit betrieben worden. Und zwar von doch ziemlich zentraler Stelle. Aber andererseits hat Champollion selber ab Mitte der 1820er Jahre aufgrund verschiedener Erfahrungen das Gefühl gehabt, dass diese Art, sich zu bedienen eigentlich und die Welt zu zentrieren in Paris, unglaubliche Schäden auch hervorbringt. Und da spielte dann einerseits eine Begegnung mit Indianern, wie man damals sagte, also mit Mitgliedern der Osage, die nach Paris kamen, eine Rolle. Das hat bei ihm offensichtlich ganz starke Vorstellungen von Kulturtod, von auch dem Problem der westlichen Kultur hervorgerufen, aber andererseits auch die Reise nach Ägypten.
Was mir aufgefallen ist, was Sie festhalten in Ihrem Aufsatz, das mich auch überrascht hat, dass nämlich Philologie so zentral war, die Sprachwissenschaft damals. Wie kam es dazu?
Also Philologie war ja damals auch noch viel umfassender als Sprachwissenschaft. Dazu gehört eigentlich alles, was man damals Belles Lettres nannte. Also die Idee, dass man alte Textkulturen oder überhaupt Textkulturen, auch dann die eigene französische, liest und sich darüber verständigt in der Gesellschaft und darin eigentlich alles verhandelt, was von Bedeutung ist. Nämlich, welche Gesellschaft sind wir? Was ist unsere Identität? Wie gucken wir auf die anderen? Und natürlich vor allen Dingen, das muss man immer wieder sagen, ab dem 18. Jahrhundert die große europäische Frage, warum springen wir so nach vorne? Zum Beispiel im Vergleich zu China. China, das doch jahrhundertelang das große Reich war. Warum sind wir kleinen Europäer plötzlich diejenigen, die industrialisieren, die Entwicklung haben, die sich politisch entwickeln und so weiter? Und da hat man gedacht, dass den Sprachsystemen eben eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Und das spielt in Frankreich eine zentrale Rolle, wo ja die Idee immer war, dass Französisch die langue de la clarté, also der Klarheit, des klaren Denkens, des wissenschaftlichen Denkens und nach der Revolution auch die langue de la liberté, also die Sprache der Freiheit. Und in diese Vorstellung wächst eben auch Champollion rein, sodass sein ganzes Werken eigentlich einerseits eine Begeisterung für das andere Ägyptische ist, aber auch eine Begeisterung für die unglaubliche Menschheitsgeschichte und die Sammlung dieser Menschheitsgeschichte in Paris als der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts.
Markus Messling über Jean-François Champollion und die Entzifferung der Hieroglyphen. Ein Essay zum Thema wird im November in der Zeitschrift Merkur erscheinen. Nach den Nachrichten in Forschung aktuell geht es heute um die Berliner Eichhörnchen und ihre fragmentierte Lebensform. Viel Vergnügen mit Hieroglyphen und anderen Schriftarten wünscht Maike Albart.